Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Kollegen. Ich habe mein 21-jähriges Dienstjubiläum angefangen mit der IG Metall über die Arbeitsgemeinschaft gewerkschaftliche Fragen, bin aber mittlerweile fremdgegangen und bin bei Verdi. Also wenn man der breiten Berichterstattung oder der dominanten Berichterstattung über den Ukraine-Krieg folgt, dann ist es im Prinzip recht einfach. Der Krieg kann sehr einfach interpretiert werden als eine Moritat oder ein Moralspiel wie Herr der Ringe oder wie Harry Potter oder wie Top Gun. Also ein Spiel, in dem die Rollen klar verteilt sind. Es gibt einen Gandalf und es gibt einen Sauron oder es gibt einen Harry Potter und einen Voldemort. Damit kann man die Diskussion ja eigentlich beenden, weil es ist ja klar, wie die Rollen verteilt sind und auf welcher Seite man stehen muss und was daraus folgt. Denn natürlich, wie geht man gegen Bösewichte vor? Natürlich mit Waffen. Nun ist es aber komplizierter. Krieg ist immer im Zusammenhang zu diskutieren und zu begreifen mit Kapitalismus und Krise. Und in dieser Weise muss man erst einmal über den Kapitalismus sprechen, über das System, in dem Krieg als ein Mittel der Fortsetzung der Politik entsteht und um dann letztlich über Lösungsansätze sprechen zu können. Ich glaube, dass man über die Epoche, in der wir leben, letztlich als eine kapitalistische Dauerkrise oder eine Dauerkrise des globalen Kapitalismus reden werden oder dass Historiker rückblickend die Phase seit der globalen Finanzkrise 2007 bis heute und schauen wir mal noch wie lang als eine große kapitalistische Krise definieren werden, die letztlich vergleichbar wäre mit der ersten eigentlich wirklich weltumspannenden und den Kapitalismus grundlegend transformierenden Krise zu vergleichen ist, nämlich der großen Depression von 1873 und 1896, die eben eine lange schwelende Krise gewesen ist, in dem immer wieder neue Krisenphänomene auftraten und die Hoffnung, dass man aus der Krise raustreten könnte, zunichte machte. Die Krise, in der wir uns befinden, bezeichne ich als Sechs-Dimensionen-Krise. Also es ist zunächst einmal eine Krise der Akkumulation, also letzten Endes des Neoliberalismus als ein Klassenprojekt, das die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit massiv zu Ungunsten der Arbeit verschoben hat, und zwar weltweit. Man kann das ablesen an dem Sinken der globalen Lohnquote und letzten Endes den daraus sich ergebenden Problemen von Überakkumulation, also der Finanzialisierung des Kapitalismus, das heißt also der spekulativen Abwanderung von überschüssigem Kapital in die Finanzmärkte und den sich daraus ergebenden Prozessen der inneren Landnahme, das heißt also von der Inwertsetzung, Privatisierung von der Telekommunikation über die Bahn, über die Post bis zu Wohnungsgenossenschaften und der Aktienrente heute und dann aber auch der kapitalistischen Landnahme nach außen durch Freihandelsprojekte oder Freihandelskapitalismus, die Schockprivatisierung. Andreas Zumach hat es ja in Bezug auf die frühen 90er Jahre in den ehemaligen Staaten, den GUS-Staaten gekennzeichnet. Also im Prinzip eine Krise der Akkumulation, die ständig fortgeschoben wird, also die dann zu Finanzkrisen führten, Bankenkrisen, die dann verschoben wurden auf die Staatshaushalte und dann wiederum mit Austeritätspolitik bearbeitet wurden. Also wirklich ein tiefer Krisenprozess, der Notwendigkeiten von Landnahme schafft, von Griechenland 2015 bis zur Ukraine heute, die nach allen Regeln der Kunst gerade vom IWF ausgeplündert wird, eigentlich das Programm umsetzt, was Barroso vorgeschlagen hatte 2011, 2013. Die zweite Dimension der Krise ist eine Krise der Geschlechterverhältnisse, die letztlich damit zusammenhängt, dass der Arbeitsmarkt feminisiert wurde, aber unter neoliberalen Vorzeichen und dass im Zuge der Austeritätspolitik, insbesondere im Nachklang der globalen Finanzkrise, es eben zu einer stärkeren Belastung der Familien geführt hat, insbesondere in den südeuropäischen Staaten, die Altenpflege letzten Endes in die Familien zurückverlagert wurde oder auf Kosten insbesondere von Arbeitskräften aus Osteuropa ausgetragen wird. Die dritte Krise, eine Krise des sozialen Zusammenhalts, also eine letztlich unternehmens- oder kapitalgetriebene vierte industrielle Revolution, die im Zusammenspiel mit dem Umbau des Sozialstaats in einen disziplinierenden, man kann sagen Workfare-Staat oder den Staat des Fördern und Forderns den neoliberalen Staat letzten Endes die Angst vor dem sozialen Abstieg bis weit in die Mittelklassen hineingetragen hat, was natürlich politische Sprengkraft besitzt. Und aus daraus folgt letztlich die vierte Krise, nämlich eine tiefe Krise der Demokratie und des Parteiensystems, weil man eben eine Gesellschaft nicht polarisieren oder wer Ja sagt zu einer gesellschaftlichen Polarisierung in Gewinner und Verlierer, in Inseln des Wohlstands und abgehängte Regionen, also eine Polarisierung von dem globalen Norden und dem globalen Süden, der Nord-EU oder der funktionierenden EU und der Süd-EU, dann aber auch von Bezirken, also Innenstadt Paris und Clichy-sous-Bois oder Molenbeek in Belgien oder eben Marzahn-Hellersdorf in Berlin. Wenn man Ja zu diesen Prozessen sagt, dann sagt man eben auch Ja zu der politischen Polarisierung. Das heißt also, wer nicht über den Kapitalismus sprechen will, sollte auch nicht über den rechtsautoritären Nationalismus sprechen, der hier seine Wurzeln hat. Die fünfte Dimension der Krise ist die Krise der Ökologie, also im Mensch-Natur-Verhältnis, nämlich das Problem, endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten verwirklichen zu wollen, und damit zusammenhängt eben auch die Klimakrise und die Illusion, es könne einen grünen Kapitalismus geben. Und die sechste Dimension eben, und damit hängt natürlich der Krieg am meisten zusammen, eine Krise der Weltordnung, die letzten Endes damit gekennzeichnet ist, dass wir den relativen Abstieg der Hegemonialmacht USA erleben, die nach 1945 den Kapitalismus erstmal im Westen entstehen ließ oder wieder aufbaute, von der Finanzarchitektur, also mit dem Dollar als Weltgeld, der Wall Street als sichersten Kapitalanlagehafen, über das Bretton Woods-System, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und so weiter und so fort. Also der relative Abstieg dieser Weltmacht USA und der Aufstieg Chinas, die Hochtechnologie-Rivalität zwischen diesen beiden Staaten und letztlich die Frage, ob der Aufstieg Chinas friedlich vonstatten gehen kann oder ob er zu weltkriegerischen Auseinandersetzungen führt, wie es historisch in der Regel der Fall gewesen ist, also der Abstieg einer Hegemonialmacht und der Aufstieg einer neuen, die in den Worten der Realisten zu der Thukydides-Falle führen, also Weltkrieg, oder zu dem, was kritische linke Sozialwissenschaftler systemisches Chaos nennen. Diese Dauerkrise entsteht deswegen, weil die Krise in einer Sphäre dazu führt, dass letzten Endes scheinbar gelöste Krisen in anderen Sphären, also in der Akkumulation oder in den Geschlechterverhältnissen, plötzlich wieder verschärfen kann und dass die Krise von überall herkommen kann. Also die Flüchtlingskrise, die sogenannte von 2015, hat die Widersprüche der neoliberalen Globalisierung schonungslos offengelegt. Die Corona-Krise hat die Widersprüche sowohl in der Just-in-Time-Produktion gnadenlos offengelegt, genauso wie die neoliberale Durchökonomisierung des Gesundheitssystems. Und der Ukraine-Krieg legt eben die Widersprüche in der Weltordnung, der imperialistischen Rivalitäten, der Konkurrenz um geografische Räume, die landgenommen werden können, schonungslos offen. Und hat als solcher natürlich krasse Auswirkungen wiederum auf die Krise der Akkumulation, auf die Krise des sozialen Zusammenhalts, Stichwort Inflation. Die Inflation ist nicht durch den Ukraine-Krieg allein verursacht, aber der Ukraine-Krieg ist vor allem in Westeuropa die Haupttriebkraft der Inflation. Und dann natürlich eben auch Auswirkungen hat auf die Krise der Demokratie, weil man kann eben nicht breite Bevölkerungsteile verarmen lassen, ohne dass das dann politische Auswirkungen hat. Und wir sehen es ja, die AfD ist in den Umfragen die zweitstärkste Partei bundesweit hinter der CDU/CSU und sie ist im Osten mit Abstand stärkste Partei nach Umfragen. Meine These ist, der Ukraine-Krieg muss im Kontext dieser Sechs-Dimensionen-Krise gedacht werden. Und er ist ohne den Großkonflikt USA-China, also den Großkonflikt des 21. Jahrhunderts, überhaupt nicht zu verstehen. Es fängt erstmal damit an, oder uns wird gesagt, es braucht angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, des Angriffs Russlands auf die Ukraine, eine wertegeleitete Außenpolitik. Das Ganze verwickelt sich dann aber sehr schnell, diese These, in ziemliche Widersprüche, weil es nämlich ziemlich heuchlerisch ist. Sie sagen, kein Land dürfe anderen die militärpolitischen, wirtschaftlichen, politischen etc. Bündnisse vorschreiben. Es sei ja die souveräne Entscheidung des ukrainischen Staates, sich militärpolitisch wem auch immer anzuschließen. Kleine Einschränkung ist natürlich, die NATO muss mit Einstimmigkeitsprinzip entscheiden, ob jemand beitreten kann und ob das den friedens- und sicherheitspolitischen Interessen einer Region überhaupt dienlich ist. Aber das sei mal dahingestellt. Was es mit der Souveränität der Ukraine auf sich hat, kann man sehen, wie der Ukraine gerade durch den IWF die wirtschaftliche, die materielle Souveränität unter den Füßen weggezogen wird. Also indem die Ukraine letztlich gezwungen wird, das größte Privatisierungsprogramm durchzuführen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also seit den Schockprivatisierungen nach 1991. Also hat es mit der Souveränität da, wo es wirklich zählt, nämlich materiell, schon sehr wenig auf sich. Aber es geht sogar noch weiter. Also die Souveränität von Staaten wurde immer dort, wo es den eigenen Interessen widersprach, immer wieder negiert. Und gerade von denjenigen, die jetzt eben die Souveränität im Munde führen. Und man braucht da gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. Also man muss nicht auf die Monroe-Doktrin zurückgehen, mit denen sich die USA die Vorherrschaft über die westliche Hemisphäre gesichert haben. Man muss auch nicht zurückgehen auf die Kuba-Krise und die bündnispolitische Orientierung Kubas auf die Sowjetunion, die uns beinahe an den Rand des Atomkriegs brachte. Man kann in der Gegenwart diese Heuchelei dingfest machen. Und zwar kurz nachdem der Ukraine-Krieg begann, hatten die Solomoneninseln sich entschieden, eine Militärbasis Chinas bei sich zu behaupten, also im Westpazifik. Die US-Regierung hat, während sie gleichzeitig sagte, niemand darf die Ukraine dazu zwingen, sich bündnispolitisch irgendwem anders anzuschließen oder eben nicht anzuschließen, im gleichen Atemzug sagte die US-Regierung, wenn ihr das macht, ist es ein Kriegsgrund. Das heißt also, sie haben dieser Souveränität der Solomoneninseln in dieser Weise einen Riegel vorgeschoben. Was die wertegeleitete Außenpolitik auch sagt, ist, es gibt ein Selbstverteidigungsrecht völkerrechtswidrig angegriffener Nationen nach Artikel 51 der UN-Charta. Wenn man dieses Prinzip aber wertegeleitet anwendet, dann müsste die laufende Bundesregierung jetzt Waffen an die Kurden in Nordsyrien und im Nordirak liefern, damit sie sich gegen den NATO-Partner Erdogan und seinen Invasionskrieg zur Wehr setzen können. Man könnte darüber diskutieren, müsste man nicht Waffen an die Aufständischen im Jemen und nicht an Saudi-Arabien, wie das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck 38,8 Millionen Waffenlieferungen genehmigt hat. Also den Exportstopp, der nach dem Mord Khashoggis in der saudischen Botschaft in der Türkei eingesetzt worden ist, der wurde aufgehoben ja von Habeck. Und mit diesen Waffen führt Saudi-Arabien gerade den völkermörderischen Krieg im Jemen oder hat ihn geführt, hat Krankenhäuser zerstört, hat Schulen zerstört und so weiter und so fort. Aber das machen sie natürlich nicht, weil diese fossile Kriege führenden Diktaturen sind halt unsere fossilen Kriege führenden Diktaturen. Das sind eben die Verbündeten der NATO. Entweder als direkte NATO-Mitgliedstaaten oder enge Verbündete. Was daraus folgt, aus dieser Heuchelei und Doppelmoral, ist die Erkenntnis, offensichtlich geht es nicht um Werte in der Außenpolitik oder Werte kommen nicht als erstes, sondern als letztes, wenn sie den Interessen nicht widersprechen. Denn es geht genau um dies. Es geht um die Interessen. Und wenn die USA nach der Untersuchung des Kieler-Instituts für Weltwirtschaft jetzt mit knapp 50 Milliarden Militärunterstützung für die ukrainische Regierung mehr für diesen Krieg ausgegeben hat, an dem sie ja nicht beteiligt sein will oder kein Teil davon sein will, aber mehr für diesen Krieg ausgegeben hat als jährlich im Durchschnitt für den eigenen Krieg in Afghanistan, dann kann man zumindest vermuten, dass die Interessen relativ handfest sind. Also da relativ handfest Interessen im Spiel sind und eben keine Werte. Aber welche Interessen sind das? Was ist der Charakter des Kriegs? Wenn man über diesen Krieg spricht, muss man natürlich mit Russland beginnen, weil Russland eben am 24. Februar diesen Krieg begonnen hat. Andreas Zumach hat ja bereits die drei Kriegslügen benannt. Also man müsse die Ukraine entmilitarisieren, geheimes Atomwaffenprogramm. Man müsse einen Völkermord an der Bevölkerung im Donbass verhindern und man müsse sie entnazifizieren. Das sind alles Kriegslügen, genau wie in den Kriegen, die vorher genannt waren. Ja, bizarrerweise hat sich die Putin-Regierung nicht mal die Mühe gemacht, sich eigene Kriegslügen auszudenken, sondern hat sich letzten Endes einfach am Arsenal der Kriegslügen der letzten drei Jahrzehnte bedient. Also einen Völkermord verhindern, wo haben wir das denn zum letzten Mal gehört oder zum ersten Mal? Das war die Responsibility to Protect oder die Schutzverantwortung, wie es dann in der UN entwickelt wurde, für die kosovo-albanische Minderheit. Ihr erinnert euch an den Hufeisenplan und dass man gelernt habe, nie wieder Krieg, aber auch nie wieder Auschwitz und dass man deswegen, um Auschwitz zu verhindern, Bomben auf Belgrad werfen muss und dabei die Infrastruktur für Wasser und Gas gleich am ersten Tag bombardiert. Die Atomwaffen, also beziehungsweise das geheime Atomwaffenprogramm in der Ukraine, sind die Massenvernichtungswaffen im Irak. Auch da nicht besonders viel Kreativität und bizarrerweise hat die russische Regierung ja nicht mal versucht, in irgendeiner Weise Belege für diese Thesen vorzubringen. Von daher muss man darüber sprechen, was die eigentlichen, wirklichen Interessen Russlands sind. Die Grünen und die Liberalen oder der Mainstream in Deutschland argumentiert letzten Endes so, wir gucken uns Putins Reden an, die sind völkisch großrussisch, die sprechen der Ukraine das Existenzrecht ab. Also es geht letzten Endes um einen Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk. Und natürlich ist auch klar, was damit suggeriert wird. Putin ist gleich Hitler. Dafür wurde ja der Hashtag Putler überhaupt nur erfunden auf Twitter. Und Hitler war auch nur mit Waffen zu besiegen. Also muss man Putin mit Waffen besiegen. Ja, letzten Endes in der Logik sogar bis zum Roten Platz in Moskau vordringen, um einen Regime-Change herbeizuführen, weil man mit Putin ja nicht verhandeln kann oder in der Ukraine per Dekret nicht verhandeln darf. Das Ganze aber hat überhaupt keine materielle Grundlage in den militärstrategischen Orientierungen des russischen Staates seit dem 24. Februar. Also wenn man die Ukraine sich einverleiben will, ein Staat von mehr als 600.000 Quadratkilometern, ein Staat mit 37 Millionen Menschen, dann macht man das nicht mit 190.000 Soldaten. Von daher ist die militärstrategische Konstellation offensichtlich eine andere gewesen. Andreas Zumach hat ja bereits darauf hingewiesen, dass man auch im Westen davon ausging, dass die ukrainischen Streitkräfte sehr schnell zusammenbrechen würden. Das waren ja auch letzten Endes Scholz' Rückzugsgedanken. Naja, in 3 Tagen ist eh vorbei, deswegen brauchen wir gar nicht über Waffenlieferungen oder Helme nachzudenken. Der Punkt ist, dass offensichtlich die russische Regierung den eigenen sicherheitspolitischen Interessen Bärendienst erwiesen hat, ich teile diese Position, aber sich verschätzt hat, dass sie glaubte, sehr schnell auf Kiew vorstoßen zu können, dass dann die Zelensky-Regierung, wie auf der Münchner Sicherheitskonferenz ihnen anempfohlen, flieht, ein Machtvakuum entsteht und dass man dann den Oppositionsführer Medvedchuk einsetzt als Interimspräsidenten, der dann die Bündnisneutralität festlegt. Ein bisschen nach den ganzen historischen Erfahrungen, Prag 1968 oder Ungarn 1956, man zeigt halt auf mit militärischen Mitteln bis hierhin und nicht weiter, Punkt. Das ist, glaube ich, das eigentliche Ziel gewesen. Da kann man fragen, warum hat sich Putin so dramatisch verschätzt? Manche sagen dann, naja, das hat damit zu tun, dass ein Autokrat sich immer mit Speichelleckern und Ja-Sagern umgibt. Aber es braucht keine Autokratie, um sich so zu irren. Denn auch George W. Bush hat sich damals geirrt, indem er glaubte, man würde im Irak als Befreier begrüßt werden und sah sich dann plötzlich inmitten eines Besatzungs-Bürgerkriegs wieder. Also ich glaube, das war letzten Endes die Zielsetzung der russischen Regierung, die Bündnisneutralität militärisch zu erzwingen. Gleichzeitig bin ich auch von der These überzeugt, dass es um den Machterhalt Putins geht. Allerdings nicht unbedingt im Sinne von, wie Andreas das vorgeschlagen hat, mag auch eine Rolle spielen, welche Auswirkungen hätten Demokratisierungsprozesse in den ehemaligen US-Staaten auf die inneren Verhältnisse in Russland, sondern vielmehr, dass die Außenpolitik im Sinne des amerikanischen Historikers Charles Beard letzten Endes einer Strategie der Ablenkung folgt. Dass nämlich das Scheitern, ich will nicht im Detail darauf eingehen, aber das Scheitern der russischen Strategie, die Ökonomie zu diversifizieren auf der Grundlage steigender Rohstoffpreise, eine Digitalwirtschaft durchzusetzen, das scheiterte im Rahmen der globalen Finanzkrise. Dann wurden neoliberale Kürzungen notwendig. Die Rentenreform von 2018-19 ist da zu nennen, die das Renteneintrittsalter für Frauen von 55 auf 60 und für Männer von 60 auf 65 Jahre erhöhen sollte. Das war massiv unpopulär in Russland. Da gab es massiven Widerstand gegen. Etwa 75% bis 80% der Bevölkerung lehnten diese Rentenreformen neoliberaler Provenienz ab. Gleichzeitig aber teilen ähnliche Mehrheiten von zwischen 20% und 80% die Wahrnehmung, dass der Westen Russland einkreist und sind in dieser Weise ist sozusagen eine Konfrontationspolitik herrschaftsstabilisierend für Putin. Man könnte sagen, wenn man Putin hätte loswerden wollen, hätte man Entspannungspolitik betreiben müssen, weil dann hätten die inneren gesellschaftlichen Widersprüche in Russland sich entfalten können. Nun ist es also das erklärte Ziel der USA und der US-Außenpolitik, Russland nachhaltig zu schwächen. Und das passiert tatsächlich, wenn man sich anguckt, Russland war in wenigen Bereichen noch wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Einer dieser Bereiche ist der Weltmarkt für Rüstungsgüter. Da war Russland nach den USA der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt. Es ist klar, dass Russland diese Waffen jetzt selber braucht für den eigenen Krieg und die Sanktionen eben auch verhindern, dass Russland sie exportieren kann in Zeiten boomender Rüstungsmärkte. Also Russland verliert letzten Endes auch hier seine Anteile am globalen Rüstungsmarkt, vor allem an die USA, aber auch an Frankreich. Das heißt also eine nachhaltige Schwächung Russlands als Ziel und das als eine Facette. Aber was da oft vergessen wird, ist, es geht nicht nur um die Schwächung Russlands in der US-Außenpolitik. Es geht um die Schwächung Europas. Das muss man begreifen. Und zwar warum? Die USA haben 2011 ihren Schwenk nach Asien vollzogen. China ist als große Herausforderung immer stärker ins Bewusstsein getreten. Man hat schon damit angefangen, mit halbem Auge oder mit einem Auge auf China zu blicken, in der Strategie des Irakkriegs, also die globalen fossilen Ressourcen zu kontrollieren. gegen auch das ressourcenarme und industrialisierungshungrige China. Die Obama-Administration hat dann den Schwenk nach Asien erklärt, weil diese Strategie im Irak scheiterte und hat letzten Endes auf eine Strategie der Seewegskontrolle gesetzt. Eine ganz alte Tradition, die geht zurück auf Alfred Thayer Mahon und Bowman und andere und hat mit Brzezinski noch einen ähnlichen Vertreter mit ein bisschen anderer Note. Da eingelagert war letzten Endes der Versuch, China auch einzukreisen, einzudämmen und letzten Endes zu drohen, dass man seine wirtschaftliche Entwicklung abschnüren kann, weil China eben vor allem von den Seewegen abhängig ist. Also 80% des chinesischen Außenhandels ging seinerzeit über das südchinesische Meer, die Straße von Malakka und dann durch den Indischen Ozean, Suezkanal und so weiter. Das scheiterte letzten Endes aber auch durch die chinesische Antwort, nämlich die Neue Seidenstraße oder besser One Belt, One Road Initiative, die größere Teile des Handels Chinas auf die eurasische Landmasse verlagerte. Und im Ergebnis kam es dann zu dem Wirtschaftskrieg gegen China, der ja letzten Endes auf Mikrochips abzielt. Also da, wo es noch nicht wettbewerbsfähig ist, auf dem Weltmarkt abzutrennen und damit seine teilweise schon Weltmarktführerschaft in den Bereichen künstliche Intelligenz, fünfte Mobilfunkgeneration, aber auch grüne Technologien, Hochgeschwindigkeitszüge und so weiter abzukoppeln. Der Schwenk nach Asien beinhaltete ein ganz klares Ziel und auch klar kommuniziertes Ziel, nämlich die Notwendigkeit einer transatlantischen Arbeitsteilung gegen China. Die USA haben geringere Machtressourcen, sie kontrollieren nicht mehr 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts der Welt. Der Dollar ist auch nicht mehr ganz uneingeschränkt, die globale Weltwährung und. Also da könnte man länger drüber reden. Und China zu integrieren müsste im Prinzip nach dem Vorbild der Bundesrepublik, Japans oder Südkoreas passieren. Aber das war auf dem Höhepunkt der amerikanischen Macht und unter den Bedingungen des totalen Souveränitätsverlustes und der militärischen Besetzung dieser Staaten. China ist eine ganz andere Hausnummer. Das Vielfache an Bevölkerung zu den USA, ist in Hochtechnologie-Rivale, sieht sich selbst als wiedergeboren und zurückkehrend an den angestammten Platz als Reich der Mitte und nach 250 Jahren westlichen Kolonialismus. Von daher, das ist eine Riesenherausforderung. Es gibt dafür keine historische Vergleichsfolie und die USA haben letzten Endes eingesehen, sie brauchen, dass die europäischen NATO-Staaten Verantwortung übernehmen, erinnert ihr euch an diese Diskurse? Ja, schon seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2014, 2015. Also die Forderung, dass die Europäer aufrüsten müssen, damit sie den USA den Rücken frei halten, letzten Endes von der Ukraine über Syrien, Libyen bis Mali, bis Subsahara-Afrika. Und die Forderung war natürlich, die Europäer müssen aufrüsten. Trump hat dann gesagt, naja, wenn ihr das nicht macht, dann könnten wir unsere Bündnisverpflichtung nach NATO Artikel 5 zurückziehen. Hier wurde das so dargestellt, Europa muss strategisch autonom werden von den USA. De facto, und natürlich gab es diese Hoffnung oder bei Teilen, dass man die Position innerhalb des Machtgefüges des amerikanischen Imperiums verbessern könnte. Aber letzten Endes im Ergebnis wurden hier Forderungen aus den USA durchgewunken mit der Behauptung, man würde davon unabhängiger von den USA. Aber letzten Endes diente das nur der transatlantischen Arbeitsteilung gegen China. Der Ukraine-Krieg ist jetzt eine glückliche Fundsache für die USA. Also mit Adam Toosey, dem Wirtschaftshistoriker, könnte man sagen, die USA sind der einzige Gewinner dieses Krieges. Denn im Ergebnis dieses Krieges entsteht das, was ich einen neuen asymmetrischen Transatlantizismus nenne. Der hat letzten Endes eine Abhängigkeit Europas zum Inhalt und insbesondere oder namentlich Deutschlands. Es ist eine vierfache Abhängigkeit. Die erste Dimension ist energiepolitisch. Wenn man eben auf langfristigen Verträgen beruhendes 50% günstigeres Erdgas und Erdöl aus Russland importiert und das jetzt ersetzt durch LNG, also Flüssiggas aus den USA und aus US-verbündeten Golfdiktaturen, dann ist es natürlich eine energiepolitische Abhängigkeit, die vorher, so würden jetzt die Diskurse der Grünen und Liberalen oder der CDU, CSU und so weiter argumentieren, die vorher eben von Russland bestand. Man hat die eine Abhängigkeit jetzt durch eine andere ersetzt. Aber das sind ja die Guten. Also man ist abhängig von den Guten. Also nicht von Sauron, sondern von Gandalf. Die zweite Dimension der Abhängigkeit ist eine wirtschaftspolitische. Denn es ist ja klar, wenn in einem industriestarken Land wie Deutschland, das exportabhängig ist, die Energiekosten sich so erhöhen, dann stärkt das natürlich die US-Wettbewerbsfähigkeit über den Inflation Reduction Act und andere wirtschaftsnationalistische Praxen hinaus. Mehr noch, die USA verbinden mit dem Ukraine-Krieg ja das Ziel, auch offen erklärt, einer Abkopplung Europas von China. Auch das ist Teil des Mikrochip-Krieges. Ein wunderbares Buch erscheint jetzt auf Deutsch, trägt diesen Titel, der Mikrochip-Krieg. Das heißt also, mit dieser Abkopplung von China würde aber für ein exportorientiertes oder abhängiges Land wie Deutschland die Abhängigkeit vom US-Binnenmarkt noch viel massiver werden. Trump wurde Protektionismus unterstellt, aber tatsächlich, was Trump gemacht hat, war den US-Binnenmarkt zu nutzen, um sich verbesserte Marktzugänge, gesicherte Eigentumsgarantien von in bilateralem Vorgehen von den Staaten der Welt herbeizuführen. Das heißt also, man wird auch da abhängiger und erpressbarer von den USA. Die dritte Dimension ist geopolitische. Wenn natürlich es jetzt zu einer neuen Blockkonfrontation kommt und einem neuen Kalten Krieg, wer profitiert denn davon am meisten? Ja, sicherlich das Land, das den größten Rüstungshaushalt hat, also mit 39% für alle globalen Rüstungsausgaben verantwortlich ist. Ich gebe einen Tipp, es ist nicht China und es ist nicht Russland. Und dass ein Land, das 800 Militärbasen auf der Welt hat und eben ein weltumspannendes Imperium ist und zugleich eben auch die 5 größten Rüstungskonzerne der Welt beheimatet, die jetzt von dem neuen Wettrüsten, was stattfindet, primär profitieren. Denn die europäischen Regierungen sagen immer, sie wollen ihre eigenen Industrien stärken. Aber ich habe mir das angeguckt. Also mit Ausnahme von Schweden, Frankreich und zu Teilen Italien ist das Aufrüsten der europäischen Staaten letzten Endes ein rüstungskeynesianisches Konjunkturprogramm für die USA. Die Franzosen sind sehr erbost, dass man jetzt die F-35 kauft oder die Transporthubschrauber in den USA und nicht von hiesigen europäischen Unternehmen. Das hat aber noch eine andere Dimension, nämlich eine vierte Abhängigkeit, die ist militär und für gewerkschaftlicher Perspektive natürlich hochrelevant, nämlich eine militär-, industriepolitisch-, technopolitische Abhängigkeit. Denn wir wissen, vor 45 war letzten Endes die Rüstungsindustrie abhängig von der Industrie. Heute ist technologische Innovation abhängig von der Rüstungsindustrie. Also es ist ja ein Mythos, dass irgendwie alles, was irgendwie an Innovation in einem iPhone steckt, an einer Garage in der amerikanischen Pazifikküste ausgetüftelt worden ist und Menschen aus Leistung zu Multimilliardären geworden sind. Das Ganze ist, Mariana Mazzucato hat es zuletzt gezeigt in ihrem Buch Das Kapital des Staates, dass alles, was in einem iPhone drinsteckt, Interfaces und so weiter, aus staatlicher Rüstungsforschung kommt, also aus öffentlicher Industriepolitik. Wenn jetzt aber die Aufrüstungswelle, die jetzt läuft und die da tatsächlich auch vor allem Japan, Katar, Australien, also auch Verbündete gegen China betrifft, China rüstet auch auf, also das ist eine Spirale, die da im Gange ist. Wenn jetzt da vor allem die USA von profitieren, heißt das natürlich auch, dass sie ihren Fortschritt und ihren Vorsprung in Industriepolitik und technologischer Innovation noch viel, viel mehr vertiefen und im Ergebnis natürlich die hochtechnologische Abhängigkeit der EU von den USA massiv verstärkt wird und im Rahmen einer neuen Blockkonfrontation man dann eine Situation bekommt, wo es die Hochtechnologiezentren USA und China gibt und dann ihre jeweiligen Satellitenstaaten mit den entsprechenden Lieferketten und dann auch militärischen Bündnissen und Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Überspitzt formuliert kann man sich das Ergebnis dieser vierfachen Abhängigkeit Deutschlands und der EU von den USA im Ergebnis des Ukraine-Kriegs so klar machen. Eine Situation wie Schröder 2003 oder Westerwelle 2011, also dass ein deutscher Kanzler sich einem von den USA gewollten Krieg widersetzt. Wir erinnern, Angela Merkel ist damals in die USA gereist, um sich bei Bush zu entschuldigen und schrieb einen Artikel in der Washington Post, Schröder spricht nicht für alle Deutschen. Also wenn es nach Angela Merkel gegangen wäre, wären wir Teil des Irakkriegs geworden. Oder eine Situation wie 2011, dass Deutschland sich nicht an dem Regime-Change in Libyen beteiligt, mit den bekannten Ergebnissen, neue Sklaverei, Totalzerfall des Staates und so weiter und so fort. Dass so eine Situation eben dann nicht mehr eintreten wird. Und tatsächlich haben die deutschen Außenpolitik-Eliten ja auf die Enthaltung in diesem Krieg, der interessanterweise als deutscher Sonderweg bezeichnet worden ist. Man hat ja irgendwie in Erinnerung deutscher Sonderweg, ach, das war doch irgendwie Fritz-Fischer-Kontroverse, das war doch das mit dem Versuch, das Zurückgebliebensein in der Aufteilung der Welt durch Krieg zu lösen. Das war der deutsche Sonderweg. Jetzt ist es ein deutscher Sonderweg, wenn man nicht Krieg führt. Dass also solche Situationen sich nicht wiederholen. Kommen wir zum Charakter des Krieges. Weil das ist natürlich die Voraussetzung dafür, und ich teile vieles, was über den Interessensgegensatz oder sozusagen Differenzen zwischen den USA und vor allem Westeuropa in diesem Krieg anbelangt. Aber wenn man über Alternativen zu diesem Krieg und auch gewerkschaftspolitischen Forderungen nachdenkt, muss man sich über den Charakter dieses Krieges bewusst werden. Es ist ein Aggressions- oder Invasionskrieg Russlands, aber es ist eben auch ein Stellvertreterkrieg. Es war vermutlich schon im Vorfeld ein Stellvertreterkrieg, also wie die Ukraine zerrissen worden ist, also die ethnisch, politisch, ökonomisch eine nach Westen schielende Agraroligarchie und eine nach Osten schielen müssende Industrieproduktion, die, wenn sie an die EU angekoppelt worden wäre, letzten Endes pleite gegangen wäre, deindustrialisiert worden wäre, so wie große Teile Osteuropas auch oder der DDR nach 1990, wie dieses Land zerrissen worden ist. Es war in diesem Sinne natürlich vorher schon eine Art Stellvertreterkrieg und es ist eben, und das erschwert es, aus einem Bürgerkrieg entstanden innerhalb der Ukraine und jetzt in eine Phase eines Abnutzungskriegs übergegangen. Ich habe in einem Artikel geschrieben, dass es 4 unbequeme Wahrheiten gibt, was diesen Krieg anbelangt. Das eine ist die Vorgeschichte. Da teile ich das Allermeiste, was mein Vorredner dazu gesagt hat. Ich glaube, dass die linke SPD, die Handel-durch-Wandel-Politiker, die Entspannungspolitiker, auch die Linksparteipolitiker, die gehen ja jetzt alle den Gang nach Canossa oder werden gezwungen, ihr das große Mea Culpa zu sprechen, dass sie irgendwann mal daran glaubten, dass militärische Abschreckung, atomare Abschreckung vielleicht doch nicht der Stein des Weisens sind. Und das brannt eigentlich letzten Endes schon ein bisschen wie Chamberlain 1938, Appeasement-Politik gegenüber einem immer imperialistischen Russland betrieben hätte, was die Sowjetunion war. Und dann wird auch Sowjetunion, Putin-Russland, steckt dann wahrscheinlich irgendwie in der Volkskultur. Also diese Vorgeschichte gibt es und ich glaube, man muss ganz klar nicht den Gang nach Canossa gehen, sondern selbstbewusst sagen, hätte es eine kollektive Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands gegeben, dann gäbe es heute diesen Krieg nicht. In der Ukraine würden die Menschen nicht sterben, die Ukraine wäre nicht zerrissen worden. Die Vorgeschichte interessanterweise, das wird ja dann sogar von Wolfgang Ischinger, also den Klügeren unter den außenpolitischen Eliten, formuliert, aber auch von Günther Verheugen, ne, der seine Nachfolger eben kritisiert hat, dass sie da so in so engem Schulterschluss mit den USA letzten Endes sich auf einen Regime-Change in der Ukraine eingelassen haben. Die zweite unbequeme Wahrheit ist das Eskalationspotenzial dieses Krieges. Und es ist schon irre, dass wir heute in Zeiten leben, in denen in den USA, in der Washington Post, im Wall Street Journal Debatten geführt werden können, ob man einen Atomkrieg überleben kann, ob man ihn führen und gewinnen kann. Das fällt hinter die Erkenntnisse von Ronald Reagan, dem Kalten Krieger, und Gorbatschow zurück, die am 18. November 1985 ja eben erklärten, also die atomare Abrüstung, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden dürfe, weil er eben nicht gewonnen werden könne. Also es gibt ein enormes Eskalationspotenzial und als allererstes in der Ukraine selbst. Und tatsächlich ist es nicht nur ein Potenzial, es ist eine Realität, denn wir sehen das mit der Zerstörung der Infrastruktur für Wasser und Energie mitten im ukrainischen Winter bei einer armen und extrem verwundbaren Bevölkerung ist es eine Eskalation. Das ist nämlich ein Kriegsverbrechen und es ist eine Eskalation und das Potenzial für noch mehr Eskalation ist massiv vorhanden. Also thermobare Waffen, chemische Waffen, taktische Atomwaffen und so weiter und so fort. Das heißt also, es gibt ein hohes Eskalationspotenzial oder eine Realität in der Ukraine selbst, auf dem Rücken der ukrainischen Zivilbevölkerung, aber eben auch über die Grenzen der Ukraine hinaus. Und tatsächlich sind die besonnensten Stimmen in dieser Richtung nicht Politiker, die immer Partei angehören, die ursprünglich aus dem Pazifismus stammt und aus der NATO austreten wollte, sondern es sind die Militärs selbst. Es gibt ja diesen Satz, für den Hammer sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Das heißt also, dass jemand im Militär glaubt, irgendwie man kann jedes Problem nur mit militärischen Waffen lösen. Diesen Satz muss man auf den Kopf stellen. Der stimmt nämlich nicht. Tatsächlich sind Militärs tendenziell die besonderen, die realistischer auf Kriegsszenarien guckenden und weniger moralisierenden als alle Ministerinnen und Minister dieser Bundesregierung, die allesamt nämlich niemals Wehrdienst geleistet haben und also niemals in die Situation kämen, selbst ihren Kopf in diesen Krieg zu riskieren. Also das heißt, auf dieses Eskalationspotenzial über die Grenzen der Ukraine hinaus haben Helmut W. Ganser, Fahrt, Kujat, aber auch der oberste Militär in den USA, Mark A. Milley, hingewiesen, weil sie auch die Situation tendenziell realistisch einschätzen können. Ich habe im Rahmen meiner Arbeit ständig mit Offizieren der Führungsakademie der Bundeswehr zu tun. Und auch da erlebe ich es so, dass die Breite der akzeptierten Meinung, die Bereitschaft, über kritische Positionen zu diskutieren, in einer eklatanten Weise sich unterscheidet von dem engen Korsett an Meinung, was wir in unserer medialen Welt gegenwärtig erleben. Es wird meistens argumentiert, naja, man will Waffen liefern. Heute wird argumentiert, man hat erstmal gesagt, es werden Waffen geliefert, weil Moral. Dann hat man, als zunehmend mehr Leute argumentiert haben, der Krieg kann nicht so weitergehen, es muss Verhandlungen geben, hat man gesagt, naja, man liefert ja nur Waffen, um die Ukraine in eine verbesserte Verhandlungsposition zu bringen. Also man muss den Leuten tatsächlich auf den Zahn fühlen und ihre Aussagen von Anfang des Krieges immer wieder herausholen und sagen, nee, das habt ihr nicht gesagt. Das sagt ihr jetzt, weil es Precht und Schwarzer und Wagenknecht und so weiter und so fort. Und auch 59% der Bevölkerung, die sagen, es wird nicht genug Diplomatie gemacht in Deutschland. Weil es also einen Bruch zwischen Elite und Masse gibt und weil es von Brasilien, China, jetzt die afrikanischen Staaten, diese Vorstöße gibt, aber auch Sanchez in Spanien, diesen Krieg, dieses fürchterliche Blutvergießen auf Verhandlungswege zu beenden. Und man muss aber hinzufügen, dass es in der Logik der Waffenlieferung letzten Endes die Eskalation des Kriegs über die ukrainischen Grenzen hinaus eingelagert ist. Weil egal, ob Marder, Gepard, Leopard 2 und jetzt Kampfflugzeuge, welche Waffen man liefert, der Ukraine werden voraussichtlich die Menschen, das Menschenmaterial ausgehen, die diese Waffen bedienen können. Und das heißt, es führt zwangsläufig eine Logik, da muss man ja eigentlich mit NATO-Truppen nachhelfen. Und diese Diskussion wird längst geführt. Die polnische Regierung führt sie offen. Und das hat natürlich ein immenses Eskalationspotenzial in Richtung Dritter Weltkrieg im Atomzeitalter. Die dritte unbequeme Wahrheit ist, dass es voraussichtlich keinen Siegfrieden und keine militärische Lösung dieses Krieges geben wird. Es sei denn, es kommt zum Totalzusammenbruch entweder der ukrainischen oder der russischen Streitkräfte. Bei den Pentagon-Leaks kann man das ganz gut nachlesen. Man findet es bei Mark A. Milley, der das gesagt hat, dieser Krieg wird nicht militärisch enden, sondern politisch. Er hat irgendwie in einem Satz dreimal das Wort politisch und Verhandlungen genannt, wurde da von Blinken, dem Baerbock oder der Baerbock der amerikanischen Außenpolitik, scharf angegriffen. Und in Foreign Affairs, also dem Zentralblatt der außenpolitischen Elitendiskussion in den USA, wird mittlerweile in einem Artikel nach dem anderen von tendenziell in Richtung argumentiert, es ist ein ungewinnbarer Krieg. Also er ist sowohl für Moskau als auch für Kiew nicht zu gewinnen. Und daraus folgt natürlich die wirklich unappetitliche vierte und unbequeme Wahrheit. Andreas Zumach hat ja darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ukrainischen Kriegsziele, Rückeroberung der Krim und Rückeroberung des Donbass, höchst unrealistisch sind und dass die Wahrscheinlichkeit, dass egal wie lange der Krieg jetzt noch dauert, die Landkarte dieses Krieges nach diesem Krieg ziemlich ähnlich sein wird zu der Landkarte jetzt, sehr hoch ist. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist eben, ob in diesem Abnutzungskrieg, in dem vor Bachmut, also auf beiden Seiten, auf der russischen Seite etwas mehr, fast 1000 Soldaten jeden Tag gestorben sind, verheizt worden sind, hier wird ja die Arbeiterklasse auf beiden Seiten verheizt, ob man für ein paar Quadratkilometer zerstörten Landes mit der permanenten Eskalationsgefahr, Atomkraftwerke wurden ja auch genannt, ob dieser Krieg für ein paar Quadratkilometer zerstörten Landes weitergeführt werden soll, obwohl er ein ziemlich ähnliches Ergebnis haben dürfte, wie es jetzt schon der Fall ist. Und was natürlich auch bedeutet, dass die Möglichkeit, gesichtswahrend aus diesem Krieg rauszugehen, auch umso schwerer würde. Weil man muss natürlich den eigenen nationalistischen Kräften dann auch etwas vorweisen, was irgendwie wie ein Sieg aussieht. Und von daher teile ich auch die These, dass wir in einer sehr entscheidenden Situation sind. Also insbesondere auch, wenn die Frühjahrsoffensive der Ukraine ins Stocken gerät, es ist vielleicht möglich, dass man irgendwie den Landzugang zur Krim militärisch abschneidet. Das will ich nicht ausschließen, aber selbst das würde den Krieg über Jahre verlängern. Und daraus ergibt sich in meinen Augen eine politische Notwendigkeit. Und das ist nämlich die, dieser Krieg muss so schnell enden wie möglich. Dieser Krieg muss enden, aber nicht, wie es die AfD suggeriert, damit uns keine Atombomben auf die Datscha fallen für Leute, die Opa noch versklavt hat, im Vernichtungskrieg der Nazis im Osten mit 27 Millionen toten Sowjetbürgern aus Belarus, aus Ukraine und aus Russland, sondern im Namen der unteren Klassen überall, im Namen der Solidarität mit der arbeitenden Klasse weltweit. Der Krieg muss enden im Namen der ukrainischen Zivilbevölkerung, die mit diesem Krieg überzogen worden ist. Der Krieg muss enden im Namen der ukrainischen und russischen Arbeiterklasse, die da verheizt werden. Es sind ja vor allem die armen und ethnischen Minderheiten, die da von russischer Seite verheizt werden, damit niemand in St. Petersburg oder in Moskau mitbekommt, dass es vielleicht keine Spezialoperation ist. Er muss enden im Namen der deutschen Arbeiterklasse, weil selbst in einem reichen Land, wo wir einen Energiepreisdeckel bekommen, haben wir nach statistischen Erhebungen der Ingenbank mehr als 30% der Bevölkerung, die keinerlei Ersparnisse haben, die über keinerlei Ersparnisse verfügen, diese Teuerung in Miete, in Lebenshaltungskosten, Gas, Energie und so weiter aufzufangen. Mehr noch, laut statistischen Erhebungen der Sparkassen und Giroverbände sind in Deutschland fast 2/3, über 60%, die im Moment ihr gesamtes Monatseinkommen, Arbeitseinkommen für die Deckung der laufenden Kosten ausgeben oder mehr. Das heißt also, wir erleben hier eine schleichende Verarmung breiter Bevölkerungsteile und im Namen dieser muss dieser Krieg enden. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Gewerkschaften. Und es ist auch eine Aufgabe für Gewerkschaften im Sinne eines politischen Mandats. Weil so toll die Tarifauseinandersetzungen waren, Also sowohl vor der IG Metall als auch jetzt bei Verdi, ne, 75.000 neue Mitglieder, muss man sich klar machen, dass, also wenn man die IG Metall Tarifrunde nimmt, Metall und Elektro, dann muss man sehen, wir können es noch nicht genau bewerten, weil es eben eine zweijährige Laufzeit hat. Aber bestenfalls dürfte das Ergebnis Inflationsausgleich sein, aber von Anteil an Produktivitätszuwachs oder Umverteilungskomponente, also ne, den tarifpolitischen Zielen gewerkschaftlicher Politik, kann auf jeden Fall nicht die Rede sein. Das heißt also, auch hier wird man letzten Endes gezwungen, die Interessen, den Lebensstandard der Beschäftigten über den Umweg der Außenpolitik zu erhalten, über eine Beendigung dieses Krieges so schnell wie möglich, weil auch klar ist, abfedernde Maßnahmen wie der Energiepreisdeckel, die wir jetzt mit der Aktienrente bezahlen, die man Lindner geschenkt hat, damit er die Schuldenbremse nochmal aushebelt für ein Jahr, das wird man vielleicht noch ein Jahr bekommen, aber das wird man nicht über viele Jahre bekommen können. Der Krieg muss aber auch enden im Namen der südeuropäischen Arbeiterklassen, also wo es diese Abfederung kaum gibt, und vor allem enden im Namen der Bevölkerung und Arbeiterklassen, der unteren Klassen im globalen Süden. Es wurde ja genannt, das Beispiel Ägypten. Ein ägyptischer Genosse Mamdouh al-Abashi sagte mir, als der arabische Frühling stattfand, war die Inflation in Ägypten 15%. Jetzt ist sie 78%. Also man muss kein Prophet sein, um sich klarzumachen, unter welchem Druck diese Staaten stehen. Und man kann auch nicht überrascht sein, wenn es in diesen Staaten die Verteilungskonflikte, die ja jetzt schon existieren, die Ernährungskrise in diesen Staaten sich also gewaltsam ausdrücken, wenn sie sich ethnisieren, konfessionalisieren und wenn sie dann letzten Endes zu Staatszerfall führen, dann zu Diskussionen, ob man nicht militärisch interveniert, um das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen, vor allem damit keine Flüchtlinge hier anlanden. Das ist ja das Hauptziel gewesen, auch beim Libyen-Krieg. Da muss man kein Prophet sein, um zu sehen, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzt. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt die afrikanischen Staaten ihren Vorstoß gemacht haben, weil sie eben sehen, welche Gefahren für Staatszerfall da existieren. Und Stichwort Krise der Demokratie, Aufstieg des rechtsautoritären Nationalismus. Stellt euch mal vor, es kommt zu diesen Prozessen, dann werden natürlich wieder Millionen Menschen ausgeblutet, die also durch diese Kriege, die vor diesen Kriegen flüchten müssen, die dann, Stichwort Asylverschärfung durch die EU unter Beteiligung der Ampel, die werden dann, so wie bisher, über 50.000 andere im Mittelmeer ertrinken oder, wenn sie es hierher schaffen, den Aufschwung des rechtsautoritären Nationalismus befördern. Das heißt, es ist in meinen Augen im objektiven Interesse der westeuropäischen oder der europäischen Staaten, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Man könnte darüber diskutieren, warum sie doch im engen Schulterschluss mit den USA agieren. Das will ich aber nicht tun. Hat jeder wahrscheinlich seine eigene Erklärung. Aber im Namen der Solidarität mit den unteren Klassen weltweit hat dieser Krieg zu enden. Und es ist eben nicht eine Entsolidarisierung mit der Ukraine, sondern es ist in Solidarität mit den unteren Klassen überall. Politisch gesehen, aber für ein politisches Mandat, und damit will ich zum Schluss kommen, reicht es nicht bei Verhandlungen oder bei der Orientierung auf eine Einfrierung des Konfliktes, Friedensverhandlungen und so weiter, auf Diplomatie hinzuorientieren. So wie es ja auch die Linkspartei tut, 2023 müsse das Jahr der Diplomatie oder der Verhandlungen werden. Warum? Die Wahrscheinlichkeit, dass, da teile ich auch die Einschätzung von Andreas Zumacht, dass dieser Krieg von den USA eingefroren wird, dass die USA der Ukraine den Stöpsel ziehen, was militärische Unterstützung anbelangt, wenn die Frühjahrsoffensive nicht den erwünschten oder erhofften Erfolg hat. Die ist durchaus da. Und diese Debatten über ein Kriegsultimatum an Zelensky sind auch vorhanden. Und die US-Wahlen, hat der Andreas Zumach auch schon genannt, die spielen in meinen Augen vermutlich eine eher untergeordnete Rolle, weil ich auch den Widerstand bei den Republikanern gegen diese Ukraine-Politik für nicht so groß halte. Aber diese Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg entweder durch eine erzwungene Verhandlung von oben beendet wird oder durch Kriegsmüdigkeit von unten auf beiden Seiten. Na, weil wenn die unten nicht mehr wollen, dann können die oben auch nicht mehr, wie sie wollen. Diese Möglichkeit ist da und das heißt aber auch, gewerkschaftliche und linke Politik muss darüber hinausgehen und letzten Endes die neue Blockkonfrontation in den Blick nehmen. Denn es wird vielfach suggeriert, wir müssten jetzt gegen den globalen Autoritarismus, der kommt von außen, der bedroht uns, da müssen wir uns abschrecken und da müssen wir aufrüsten und so weiter und so fort. Ich hatte am Anfang geschildert, der Autoritarismus kommt nicht von außen, der kommt von innen. Der kommt, wenn es keine linken Alternativen gibt, schwache Gewerkschaften, dann kommt sowas wie Beppe Grillo, aber am Ende kommt Meloni. Und man muss sich vergegenwärtigen, wenn es zu einer neuen Blockkonfrontation kommt, wenn dieses neue Wettrüsten und so weiter weitergeht, dann geraten in allen Staaten, von China über Russland, die Ukraine, bis in die USA, Deutschland, Frankreich, überall Sozialstaatlichkeit, Demokratie, Liberalität, Zivilität Demokratie unter Druck. Das muss man sich klar machen. Also wer den rechtsautoritären Nationalismus wirklich bekämpfen will, muss Entspannungspolitik betreiben, weil nur dann sich die Widersprüche in diesen Staaten anders entfalten können als auf nationalistischem, militaristischem Weg und letztlich barbarisierendem Wege. Und es ist auch klar, dass eine neue Blockkonfrontation, und daraus schöpfe ich auch Hoffnung, die Klimakatastrophe eskalieren muss. Es ist absolut unvorstellbar, dass man das 1,5-Prozent-Ziel des Weltklimarates einhalten kann unter den Bedingungen einer neuen Blockkonfrontation. Und deswegen, glaube ich, muss die Forderung sein nach einer neuen, neuen Ostpolitik. Und neue Ostpolitik ist neu in zweierlei Hinsicht. Einmal, sie ist neu, weil sie dem Herrschenden, dem Diskurs völlig zuwiderläuft. Und sie ist neu, weil sie eben auf China ausgedehnt werden muss. Ein großer Teil der von Russland und von den USA ja zurückgenommenen Rüstungskontrollabkommen waren ja mit Blick auf China, zum Beispiel der INF-Vertrag, gecancelt worden. Das heißt also, es braucht eine Diskussion darüber, wie Frieden und Sicherheit auf der eurasischen Landmasse gesichert werden kann, wie Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Und das setzt voraus, dass man von dem Prinzip der Nichtintervention, der friedlichen Koexistenz ausgeht und dass man zugleich multilaterale Institutionen schafft, ganz neuer Art für das Klima, für eben die 6 Dimensionen, die ich am Anfang geschildert habe, um diesen großen 6 Menschheitsfragen, Geschlechterungleichheit, kapitalistische Akkumulation, soziale Frage, Friedensfrage, Klimafrage, Ökologiefrage, Herr zu werden. Man wird diese Probleme nicht gegeneinander, sondern nur zusammen lösen können. Und der allerletzte Satz, woraus ich Hoffnung schöpfe, also viele sind ja im Moment resigniert oder sehen den gegenwärtigen Entwicklungen nur pessimistisch entgegen. Woraus ich Hoffnung schöpfe, ist, dass in meinen Augen, was im Moment sich eine strukturelle Konvergenz von sozialer Frage, Friedensfrage und Klimafrage ergibt. Also wenn es stimmt, dass man oft rein mit dem Kerngeschäft der Gewerkschaften, auf rein tarifpolitischem Wege, die Verarmung breiter Bevölkerungsmassen und vor allem der lohnabhängig Beschäftigten nicht verhindern kann, beenden kann, und das nur über den Weg der Außenpolitik geht und der Beendigung des Ukraine-Kriegs als der Haupttriebkraft der Inflation, dann gibt es eine Konvergenz mit der Friedensbewegung, der Friedensfrage. Und gleichzeitig, wenn auch stimmt, dass eine neue Blockkonfrontation die Klimakatastrophe eskalieren wird, dann gibt es auch hier eine Konvergenz von sozialer Frage, außenpolitischer Frage oder Friedensfrage und Klimafrage. Und das ist ja die Voraussetzung fürs Tun. Wenn man fragt, was tun? Naja, die Aufgabe von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, von sozialistischen Parteien, von klimapolitisch und umweltpolitisch orientierten Menschen muss halt sein, diese Verbindung herzustellen, dass aus der strukturellen Konvergenz von sozialer Friedens- und Klimafrage eine politisch-praktische Konvergenz von Gewerkschaften, Klimabewegung, Fridays for Future und Friedensbewegung entsteht. Und daraus, die Widersprüche sind unsere Hoffnung und das ist auch meine Hoffnung. Vielen Dank. Applaus